ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute ums Kino fürs Ohr und 100 Jahre Hörspiel mit Norbert Lang am Mikrofon. Geräusche, packende Musik und Stimmen, die beim Zuhören fesseln. Allein übers Ohr lassen Hörspiele ganze Welten entstehen. Sie unterhalten, regen zum Nachdenken und Mitfühlen an. Es gibt kaum ein Land, in dem so viele Hörspiele produziert und gehört werden wie in Deutschland. Erleben kann man die Faszination aktuell auf den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe, wo das Genre auch ein Jubiläum feiert. Denn vor 100 Jahren ging mit dem Stück Zauberei auf dem Sender das erste Mal ein Sendespiel on air. Aber ist das Hörspiel reif für die nächsten 100 Jahre? Welche Zukunft hat es in Zeiten von KI, Podcasting und der Rundfunkreform? Darum geht's heute im Forum auf SWR Kultur. Mit dabei ist Walter Filz, Leiter der Redaktion Hörspiel und Feature beim SWR, die Medienwissenschaftlerin und Journalistin Anja Mauruschat und der Hörspielregisseur Ulrich Lampen, der über 400 Hörspiele produziert hat. Herr Lampen, nehmen Sie uns doch mal mit ins Hörspielstudio in Ihren Alltag. Wie sieht denn die Arbeit ganz praktisch aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Wie kann man sich das vorstellen? Man begrüßt sich, schönen guten Morgen.
Das hoffe ich.
Findet meistens ein Toningenieur, eine Technikerin, einen Techniker vor und findet Schauspieler vor, hat sich vorher auf ein Manuskript geeinigt und beginnt dann erstmal sich zu verständigen und dann will zu spielen und versucht seine eigenen Fantasien gegeneinander abzuwägen und zusammenzubringen und dann diesem Text Luft unter die Flügel zu blasen, dass er in den Äther flattern kann.
Bei Führungen in Funkhäusern gehören die Hörspielstudios ja meistens wirklich zu den absolut beliebtesten Orten. Was fasziniert Sie denn so an Ihrem Arbeitsort?
Die Vielzahl von Stoffen, Stücken, Menschen, Situationen, die einem da über die Zeit begegnen, die Unterschiedlichkeit in den einzelnen Landesrundfunkanstalten, die Vorlieben, die sich rauskristallisiert haben in den Redaktionen, die handwerklich unterschiedlich gewichteten Präferenzen bei den Kollegen in der Technik durch die Räume. Es ist eine Welt, die durch Reduktion besteht und entsteht, durch den Verzicht auf das Bild, auf das Optische. Und aus dieser Reduktion und aus diesem Verzicht die größte Möglichkeit an Vielfalt überhaupt entstehen lässt.
Walter Filz, Hörspiel, dieser Begriff, was ist es denn eigentlich? Also wie kann man diesen Begriff denn eingrenzen? Ich habe ja gesagt, Geräusche, Musik, Stimmen, aber das war es ja nicht nur, oder? Was unterscheidet auch Hörspiel von Film und Theater?
Ah, ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt und habe mich natürlich darauf
Sie kommt.
Bausch und Bogen nicht so richtig vorbereiten können. Die Sendung heißt ja schon, wie heißt sie, Kino für die Ohren. Da bin ich schon sozusagen ganz skeptisch, weil das Hörspiel definiert sich nicht über ein anderes Medium. Finde ich immer schwierig. Ein Buch zu lesen ist ja auch nicht Hörspiel für die Augen. Ich finde es immer ein bisschen kompliziert. Ich glaube auch gar nicht, dass man so, verzeihen Sie, ein großes Gewese darum machen sollte, was nun Hörspiel ist oder was es nicht ist. Es ist eine im weitesten Sinne Fiktion, die sich medial vermittelt.
Okay, aber vielleicht haben wir
Sie sprachlos gemacht.
Noch nicht, aber wir können dieses Feld ja trotzdem mal abstecken und zwar vielleicht auch anhand der Genres und Themen und Sujets, die das Hörspiel bearbeitet. Vor allem bei uns eben in Deutschland, das würde mich auch interessieren, was ist der vielleicht spezielle Sound von Hörspiel hierzulande?
Also, wir haben im Hörspiel eigentlich wie in jedem Medium ein sehr, sehr breites Spektrum. Wir haben auch qualitativ ein breites Spektrum. Es gibt grottenschlechte Hörspiele, so wie es grottenschlechte Bücher und grottenschlechte Filme gibt. Und es gibt hervorragende Hörspiele, wie es hervorragende Filme gibt und hervorragende Bücher. Es gibt breit gefächert die Genres. Es gibt von den klassischen Krimi-Hörspielen bis hin zu akustischer, nicht erzählter Kunst ein breites Spektrum. Das, ich weiß gar nicht, ob Deutschland der größte Hörspielproduzent ist. Ja, kann gut sein.
Frau Mauruschat, Sie sind Medienwissenschaftlerin, forschen seit langem zu Hörkunst, waren auch Jurorin des Deutschen Hörspielpreises der ARD. Wo und wie hören Sie Hörspiele denn eigentlich am liebsten und was ist der perfekte Hörspielmoment?
Also da ich sehr beruflich höre, höre ich es in der Regel ehrlich gesagt über Kopfhörer an meinem Schreibtisch und mache mir dabei Notizen. Und das ist wahrscheinlich nicht der gängige Modus, wie die meisten Leute Hörspiel hören. Ich selber bin mit Hörspielen sozialisiert worden und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich im Kinderzimmer zwischen den ganzen Sachen saß und Kassetten gehört habe, insbesondere damals diese Europa-Kassetten und dieses immersive Moment, wie man sich dann verliert im Hören, während man spielt. Das ist so ein Glücksmoment, den ich noch in Erinnerung habe und den erlebe ich jetzt aber auf einer ganz anderen Art natürlich, wenn ich am Schreibtisch sitze und etwas ganz Besonderes höre, dann ist es auch noch ein intellektuelleres Glückserleben als vielleicht damals, als ich mich als Kind im Hören verloren habe. Aber grundsätzlich sind beide Pole, glaube ich, sehr wichtig dafür, wie man Hörspiele erleben kann. Und auch in der Küche beim Abspülen höre ich natürlich auch gerne. Also das ist, glaube ich, auch die Besonderheit dieses Mediums, da es so viele unterschiedliche Arten gibt, wie man es hören kann, wie man es wahrnehmen kann, wie man sich dazu in Beziehung setzen kann. Und ja, das finde ich sehr faszinierend nach wie vor und einmalig.
Herr Lampen, der britisch-amerikanische Radiojournalist Alistair Cook hat mal gesagt, Radio hat einfach die besseren Bilder. Gilt das insbesondere auch für das Hörspiel?
Alles, was absurd ist und so daherkommt, gilt unbedingt für das Hörspiel. Also, natürlich zwingend. Also ein Paradebeispiel, Friede seiner Asche. Ulrich Wildgruber schwitzend mit schiefsitzender Brille, runtergelassener Hose im Hörspielstudio, was kein Bild je ertragen würde, der dann, ich habe assistiert von dem ebenfalls völlig zu Unrecht verstorbenen Norbert Schäfer die Regieanweisung bekommt, Uli, mach mal eine Liebeserklärung an den Mond, Ulrich Wildgruber spielt, ja, aber der Mond ist viereckig und aus Käse und was dann entstanden ist, war wirklich großartig.
Sehr schön. Was mich jetzt vor allem auch interessieren würde, wir leben ja in einer Medienwelt, wo wir eigentlich permanent abgelenkt werden. TikTok, Insta, YouTube, Herr Filz. Wie kann Hörspiel da bestehen und was schafft Hörspiel, was all diese anderen Medienlandschaften nicht schaffen?
Ja, ich glaube, das Hörspiel kann sehr gut genau deswegen bestehen, weil es natürlich tatsächlich jetzt einen Sinn anspricht, eben das Hören und weil, wie Anja Maruschat ja schon gesagt hat, es ist eine immersive Veranstaltung, man begibt sich in etwas hinein und ist dann auf eine Art und Weise ja monomanisch konzentriert und dieses ist natürlich das genaue Gegenmodell zu multimedialen Anwendungen, zu ständigem Wechsel zwischen verschiedenen Social-Media-Kanälen, zwischen Anwendungen, die wir die ganze Zeit haben. Also insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Kontrastprogramm. Und wenn ich das richtig wahrnehme, wird dieses Kontrastprogramm auch sehr gut aufgenommen.
Es gibt ja diesen Begriff der Display-Fatigue, Anja Maruschat, also so eine Art Bildschirmmüdigkeit. Ist das vielleicht ein Grund, weshalb Hörspieler auch so spannend sind? Weil sie eben gerade nicht immer die Bilder dazu liefern?
Ich würde das sehr stark vermuten, weil es ist ja genau dieser andere Sinn, wie Walter Filz gesagt hat, das Hören, das angesprochen wird und wir können unsere eigenen Bilder schaffen. Das ist eigentlich, würde ich auch sagen, vor allem eine Befreiung von dem Terror der Bilder, der uns umgibt und auch der ja zugerichteten, machtvollen Bilder, weil wir unsere eigenen Bilder im Kopf schaffen können. Also ich glaube, das Hörspiel gibt einfach auch einen riesengroßen Freiraumplatz, der meiner Meinung nach immer wichtiger auch wird. Und ich denke auch der Boom des Podcasts und überhaupt der ganzen unterschiedlichen Audiomedien vom Hörspiel zum Hörbuch zum Podcast, was ja eigentlich alles aus dem Radio hervorgegangen ist und somit auch aus dem Hörspiel als Kunstform, ist ein Beleg dafür, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, nach diesen Freiräumen, die durch das Hören und die eigene Fantasie entstehen können.
Ja, der Ausgangspunkt dieses Forums ist ja auch der Geburtstag des Hörspiels. 100 Jahre feiern wir. Vielleicht schauen wir da mal zurück in die Anfangszeit. Zauberei auf dem Sender, das ist ja eine Rundfunkgroteske gewesen, die mit so einer Art Radiozwischenfall beginnt. Eine Märchentante kapert das Mikrofon, das Orchester spielt, total verrückt. Und später führt ein Zauberer Tricks auf, die man nur durch das Radio hindurch, sehen kann. Das könnte ja sogar programmatisch fürs Hörspiel gemeint sein, eben dieses zauberhafte Seen. Das alles kann man heute nicht mehr hören, weil damals eben live produziert wird, Herr Lampen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das wohl damals geklungen?
Das wissen wir nicht, Gott sei Dank.
Aber wie kann man sich das vorstellen?
Bei dem Manuskript, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben uns mal die Mühe gemacht, ein bisschen philologische Arbeit zu machen. Und dann kommt raus, dass das Ganze eine Senderspielgroteske heißt und im Untertitel alle bei der Frankfurter Sendestation beschäftigten Personen, Dinge und Instrumente spielen mit. Und aus diesem Freiraum heraus muss Hans Flesch mit Ernst Schön da etwas entwickelt haben. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, die wussten am Anfang auch nicht, wo das hinläuft. Also es gab einen großen Freiraum und letztlich ist das Stück ja ein medientheoretischer Diskurs. Also geht ja rein über den Schabernack und den Quatsch hinaus. Und deswegen ist es ja auch so in seinem Verschwinden stilprägend geworden. Also schöner kann man es ja gar nicht machen. Und alle Versuche, es gibt glaube ich zwei akustische Aufzeichnungen aus den 60ern, aus den 70ern nochmal. Eine vom Hessischen Rundfunk, das weiß ich positiv. Ich glaube, die Schweizer haben es nochmal versucht. Machen natürlich den Fehler, dass sie professionell herangehen an die Texte, die da überliefert sind. Das ist Quark. Es ist reiner Quark, der da aufgeschrieben ist. Ich vergleiche das immer gerne mit den Aufzeichnungen, die Aristoteles uns hinterlassen hat, da finden wir nur das, was sich dieser hochgescheite Mann nicht merken konnte. Und so lese ich auch die Zauberei auf dem Sender. Das sind so die Wegsteine oder die Eck. Aber was da passiert ist, keine Ahnung.
Wobei das Interessante ist auch, dass es damals, also 1923 schon, eine heftige Fachdiskussion gab, ob man denn jetzt da das Radio, das ist ja nur ein Jahr vorher erfunden worden, ob man jetzt da das Radio erfunden worden ist, nicht auch eine Kunstform im Radio etablieren sollte. Und es gab zumindest in den Fachzeitschriften zu Funk und allen Dingen, die damit zusammenhingen, eine wirklich heftige Diskussion. Man hat sich noch, bevor es irgendein Hörspiel gab, hat man sich schon Gedanken gemacht, wird das nicht zu viel Geräuschkulisse, müssen wir aufpassen, dass da nicht jedes Hörspiel mit Wind und Wellen passiert, nur weil Wind und Wellen so attraktiv klingen. Und ich glaube, Hans Flesch hat das einfach mit seiner Zauberei auf dem Sender durch einen praktisch anarchischen Akt unterlaufen. Er hat sich dieser Diskussion nicht gestellt, indem er das Ganze überhaupt nicht Hörspiel genannt hat, hat aber doch ein Hörspiel gemacht, das sozusagen außerhalb der Diskussion lief und jetzt einfach mal gesendet wurde. Und man muss ja auch bedenken, das Stück ist knapp 20 Minuten lang. Es hat im Grunde null Handlung. Die Handlung ist die Zerstörung
des Chaos
des Sendebetriebs. Ja. Und am Ende, ich glaube, das ist jetzt kein Spoilern, am Ende stellt sich heraus, der Zauberer, es ist wirklich ein Zauberkünstler, es hat überhaupt nichts Ominöses oder sonst wie Mystisches. Es ist ein Zauberkünstler, der vorher beim Sender vorgesprochen hat und gesagt hat, Leute, wollt ihr nicht meine Zauberkunststücke ins Programm nehmen? Da hat man ihm erklärt, naja, also im Radio sieht man ja keine Zauberei. So, und da nimmt er Rache und zeigt, es gibt auch Zauberei, die sich hören lässt.
Wobei der Kampf um die Sendezeit, der wichtige, der uns ja heute auch noch beschäftigt, auch integraler Bestandteil des Stücks ist. Die Märchentante will unbedingt noch was erzählen und der will noch da und so weiter und so fort. Also aus einer Wirklichkeit heraus, die es offensichtlich gab, die unterlaufend.
Da würde ich gerne auch einhaken, wenn ich darf.
Ja, bitte, gerne.
Ich würde einerseits Ulrich Lampen sehr zustimmen, dass es diese Freiheit ist und das Experiment, um das es geht. Ich würde es aber eben nicht als Quark bezeichnen oder höchstens so ein bisschen polemisch vielleicht als Quark. Aber ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr intelligente, kluge Form von für mich künstlerischer Forschung. Und das ist auch, was für mich das Hörspiel auszeichnet und zu einer ganz besonders wichtigen Kunstform macht im 20. Jahrhundert, dass dort nämlich Experimente immer permanent stattgefunden haben mit der Weiterentwicklung des Mediums und auch an den Anfängen halt, als sich das Radio begann halt als Massenmedium herauszukristallisieren. Also Radio ist ja etwas, was es immer schon gab, aber dass wir es angefangen haben zu nutzen, ist halt ungefähr jetzt gut 100 Jahre her. Und dass diese Art von Forschung, die er da gemacht hat, Hans Flesch sehr intelligent auch die Zeit reflektiert hat und am Schluss eben nicht der Zauberer gewinnt, sondern es gewinnt die Kontrolle, der Intendant, der wieder die Macht hat, was sehr stark die Weimarer Republik und die damalige Rundfunkordnung widerspiegelt, wo die Kultur halt ja dominant war, weil man alles Politische verboten hatte, was aber gleichzeitig den Vorteil hatte, dass man extrem stark in dem sogenannten experimentellen Weimarer Geräuschradio eben die Bedingungen des Radios, des Mediums reflektiert hat, wie man das Optimale da rausholen kann und wie man eben künstlerische Ausdrucksformen entwickeln kann. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine ganz besondere Stärke, die insbesondere das deutschsprachige Hörspiel hat in den letzten 100 Jahren und das wahrscheinlich auch einmalig macht in der weltweiten Radiolandschaft, so wie ich es beurteilen kann, zumindest, dass es wirklich so ein hohes Reflexionsniveau darüber gibt, was Radiokunst eigentlich ist. Und das geht zurück auf diese frühen Diskurse um 23, 24, Kurt Weill, Hans Flesch, Ernst Schön, Bertolt Brecht, dann natürlich auch Rudolf Arnheim, die damals sich so intensiv damit beschäftigt haben, mit der Frage, was ist das und wie können wir eine einzigartige Kunstform schaffen, die für dieses Medium ist.
Herr Filz, also es gab viel Experiment, auch in den frühen Jahren. Hat man damals die Menschen auch mitgenommen damit?
Ich glaube, man musste sie mitnehmen. Wir reden ja im Grunde von Kommerzradio. Also die Südwestdeutsche Rundfunk AG war eben eine Aktiengesellschaft. Und die Rundfunkgebühr, die damals nicht Gebühr hieß, die betrug 2 Mark. Und ich glaube, vom Kaufwert her umgerechnet entspricht das heute so ungefähr allen Sky, Netflix, Amazon Prime und so weiter Disney-Abonnements auf einmal, die man kriegen kann. Also man musste den Leuten tatsächlich etwas bieten.
Okay. Gab aber auch, glaube ich, einige Schwarzhörer, ist das richtig?
Es gab jede Menge Schwarzhörer, tatsächlich, also ganz, ganz viele. Es gab auch zig Appelle. Ich glaube sogar von politischer Seite her, dass man doch gefälligst diese 2 Mark zahlen soll.
Das finde ich übrigens als Fußnote sozusagen auch das Tolle am Medium Radio, dass es eben so einfach war, auch am Anfang sich selber was zu bauen, ein Radiogerät. Also es gab ja diese Radiobastler, Alfred Döblin soll ein Radiobastler auch gewesen sein und so. Also das war eine ganz große Faszination, wie man sich selber do-it-yourself zu Hause ein kleines Radio baut und dann empfängt man aus dem Äther plötzlich die wildesten Geschichten. Das, finde ich, macht auch den Charme des Radios natürlich sehr aus.
So richtig viele Hörer hatte das Radio in den ersten Jahren ja noch nicht. Das kam dann erst später und sehr verbreitet war das natürlich in den USA, wo ein Hörspiel natürlich ja zum Kult wurde. 1938, Orson Welles' War of the Worlds. Das geht ja da auch irgendwie um so eine Art Zwischenfall im Radioprogramm. Es gibt eben diese Eilmeldung von der Invasion der Marsmenschen und ja, es spielt eben nicht alles verrückt, aber in dem Fall kommt die große Katastrophe und das hat ja offensichtlich irgendwie, ja, so eine Regel im Hörspiel. Kann das sein, Herr Lampen, dass immer wieder mal diese Katastrophen so ins Radioprogramm einfallen? Ist das eine Regel im Hörspiel?
Das weiß ich nicht, aber da kann die Runde mir vielleicht helfen. Wenn ich richtig informiert bin, wurde während der Ausstrahlung immer wieder darauf hingewiesen, dass hier Fiction gezeigt wird und dass es keine Realität gibt. Und diese Fiction war so realistisch, dass sie dann, obwohl sie x-mal angesagt worden ist, immer noch wirkte und die Menschen verängstigt hat, weil die Zauberei auf dem Sender eben dazu führt, dass man sich in der Rezeption als man selbst und gleichzeitig als jemand anderen, in dem Fall als Opfer der Marsianer, erlebt und empfindet. Also die Verdoppelung, Vervielfachung, über 2 Ohren eine multiple Persönlichkeit beim Hören von Rundfunk zu entwickeln, was auch dazu führte, wenn ich richtig informiert bin, dass in der Frühphase des Radios dringend davon abgeraten wurde, Radio alleine zu hören, weil es eben viel zu gefährlich ist und viel zu merkwürdige Dinge mit dem jeweiligen einzelnen Hörer dann anstellt. Zurück zur Ausgangsfrage, brauchen wir die Katastrophen? Ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten. Wahrscheinlich schon, Walter.
Walter Felzhäden, ja. Hören Sie mal.
Ich bin natürlich vielleicht insofern befugt zu antworten, weil ich tatsächlich, ich glaube, es war dann 1998, was ja auch schon eine Ewigkeit her ist, eine Art Remake von A War of the Worlds gemacht habe im Radio. Und wir dachten damals, naja, da wird ja überhaupt niemand drauf reinfallen, weil man muss ja nur auf einen anderen Sender gehen oder das Fernsehen anmachen. Damals war Internet noch nicht so verbreitet, aber dann hat man ja eine Referenz und weiß, da ist keine Katastrophe passiert. Aber immerhin, es haben genug Hörer angerufen, sich gemeldet, sind panisch geworden, dass wir noch am Nachmittag eine Sondersendung machen mussten und das Ganze dann im Grunde im Nachhinein als Experiment deklariert haben. Eigentlich wollten wir uns nur einen Spaß machen. Wir haben die wirklichen Korrespondenten in Moskau, in New York und so weiter engagiert. Die haben tolle, in Anführungszeichen, Live-Berichte abgeliefert und deren Stimmen waren natürlich, die hatten einen hohen Integritätsfaktor. Also das waren natürlich integre Journalisten. Und am Ende haben wir dann gesagt, naja, wir wollten mal ausprobieren, ob das heute immer noch klappt und ob die Hörerschaft immer noch so leichtgläubig ist. Aber tatsächlich, ich glaube, heute ging es nicht mehr. Ich glaube, die Katastrophe im Radio als Hörspiel funktioniert eventuell dann, wenn sie nicht auf den festgesetzten Hörspielplätzen läuft, sondern irgendwo ins Programm platzen würde. Und auch da bin ich so ein bisschen im Zweifel, weil wir ja doch sehr stark vom linearen Hören wegkommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir das Katastrophenhörspiel nach Belieben online anhöre, dann ist die Katastrophik, naja, die von einem Emmerich-Film. Ich glaube auch nicht, weil ich Godzilla durch Los Angeles schreiten sehe, dass da die Echse wirklich unterwegs sei.
Okay, also ich meine, man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, damals waren diese ganzen heftigen Reaktionen, dieses Chaos, das anscheinend ausgebrochen sei wegen diesem Hörspiel, von dem ja vielfach berichtet wurde. Das stimmt ja in großen Teilen anscheinend nicht, eben damals im Jahr 38. Aber trotzdem muss man sagen, ja, wahrscheinlich ist die Katastrophe im Hörspiel dann einfach Geschichte aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben, Podcasting.
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich habe halt dezidiert zu Katastrophenhörspielen geforscht, nämlich zu denen von Andreas Ammer und FM Einheit als eine Zuspitzung dessen, was mich halt unter dem Begriff künstlerischer Forschung interessiert. Und ich denke, dass die Katastrophe ist ja das Spannende, dass es ein ganz wichtiges Thema in der Hörspielgeschichte ist. Die ersten drei Hörspiele aus dem Jahr 1924 in Deutschland, England und Frankreich waren Katastrophenhörspiele. Also das war als allererstes Richard Hughes' Danger, was in einem Bergwerk spielt, wo die Leute eingeschlossen sind. Dann war Pierre Cussy und Gabriel Germinet Maremoto, was auf einem Schiff spielt, das in eine Katastrophensituation gerät und halt Zauberei auf dem Sender auch als eine Form von Katastrophenhörspiel, wo die Sendung so unterbrochen wird. Und was die Katastrophe nämlich macht und kann, ist, dass sie das, was das Radio auszeichnet, nämlich letztlich ist das Radio das beste Katastrophenmedium, was wir haben. Es ist das Einzige, was wir noch benutzen können, wenn das Internet und alles andere ausfällt. Deswegen sollen wir ja auch laut Katastrophenschutz immer ein Radio mit Batterien haben, damit wir überhaupt noch empfangen können. Und was auch Hollywood zum Teil thematisiert hat, I'm Legend ist zum Beispiel, geht es genau darum, wie die Zombie-Katastrophe kommt und das Radio ist die einzige Möglichkeit noch mit der Außenwelt zu kommunizieren. Also ich denke, das, was das Radio im Wesentlichen ist, nämlich das optimale, also das UKW-Radio, das klassische analoge Radio, das ist das Katastrophenmedium und das ist das, was die Künstler und Künstlerinnen immer wieder aufgegriffen haben und reflektiert haben und daraus versucht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Was macht die Besonderheit dieses Mediums aus? Und ich finde halt, das Interessante ist, dass es nicht nur halt Leute auch wie Friedrich Wolf mit SOS, Rau, Rau, Freund, ein ganz wichtiges Hörspiel, das erste, das was wir überliefert haben, komplett von 1929, genau, oder Orson Welles' War of the Worlds als Katastrophenhörspiel, sondern Ammer und Einheit, also Andreas Ammer und FM Einheit, haben diesen Topos auch nochmal aufgegriffen in Apocalypse Live, Deutsche Krieger, Crashing Aeroplane, Fontaine, Symphonie der Sirenen, und haben das zwischen 1993 und 2017 nochmal sehr genau sich angeguckt. Und insofern glaube ich, dass es nicht total veraltet ist, sondern dass es das Wesen des Radios und des Hörspiels betrifft.
Aber was für War of the Worlds vor allem gilt und ich denke eben auch wahrscheinlich vor allem für die Nachkriegsjahre des Hörspiels, wo es wirklich eine Blütezeit erlebt hat, dass es einfach die Massen erreicht hat in Deutschland und dass es wahrscheinlich eins der allerwichtigsten Medien war und damit auch sicher einige Themen gesetzt hat, Herr Filz. Also man hat am Abend Hörspiel gehört und am nächsten Tag hat man sich darüber unterhalten und das hat dann Debatten ausgelöst. Ist das so gewesen in den 50er Jahren?
Ich war nicht ganz dabei gewesen.
Naja, Sie haben ja vielleicht ein bisschen drüber gelesen.
Ja. Naja, also mit Sicherheit war Hörspiel ein populäres Medium. Ich glaube aber dann auch vor allem in den populären Formen. Also tatsächlich haben wir ja in den 50er Jahren bereits Serienformen gehabt. Ich erinnere mich nicht, aber ich weiß, es gab die Familie Hesselbach. Das war eine Hörspielfamilie, die sozusagen mit Mann und Maus ins Fernsehen gewandert ist, mit denselben Darstellern. Und das waren natürlich serielle Ereignisse, das waren natürlich Familienserien, ganz klar, das waren Familienmitglieder, denen man zu Hause auch zugehört hat. Bei den literarischen, ich sage das jetzt mal so pauschal, Hörspielen, war, glaube ich, oft, wir haben ja hier so wunderbare Akten, in denen man nachlesen kann, worüber sich Hörer beschwert haben, wenn dann draußen vor der Tür oder Ähnliches lief oder Günther Eich Hörspiele liefen, dann waren die Leute, es war ja immer derselbe Termin im Grunde und es gab ja im Grunde auch nur eine Welle, die man durchgehört hat. Und dann kam das natürlich irgendwo zwischen Tanzmusik und noch was anderem und dann haben die Leute erwartet, so, was wird uns denn das Hörspiel heute bringen? Und man hat dann auch nicht abgeschaltet, weil man hatte ja nur die eine Welle, sondern hat sich eine Stunde lang geärgert.
Ja, in den 70er Jahren hatte man ja nicht mehr so die eine Welle nur noch für die Hörspiele, Herr Lampen, sondern da kam ja dann was Neues auf, nämlich Benjamin Blümchen, TKKG, drei Fragezeichen. Das ist ja die sogenannte Kassettengeneration, die ja so abends zum Einschlafen, ich persönlich auch, eben da so geprägt wurden. Warum hatten diese Hörspiele, Herr Lampen, so einen großen Erfolg?
Das kann ich leider überhaupt nicht beantworten.
Haben Sie keine gehört?
Ich keine gehört habe. Das erste Hörspiel, das ich wie einen Popsong gehört habe, war Mercier und Camier mit Otto Sander und Peter Fitz. Da bin ich komplett draußen. Da bin ich anders sozialisiert und habe andere Dinge getrieben. Und Jens Wawritschek habe ich später als wunderbaren Kollegen kennengelernt und gönne ihm und seinen Kollegen von drei Fragezeichen jeden Erfolg auf der Waldbühne. Es ist, wie sie da immer noch die Jugendlichen behaupten, darstellen können und diesen wunderbaren Ort füllen können, aber da bin ich draußen.
Also ich bin diese Kassettengeneration, ich habe es ja auch am Anfang schon mal erwähnt, ich bin damit aufgewachsen, dass ich sie gehört habe, insbesondere halt von Elfie Donnelly, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg oder halt, was mein persönliches Lieblingshörspiel war, war von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt von Heike Dine Körting inszeniert, also vom Europa Verlag, der ja ganz
Urgestein
wichtig bis heute. Genau, damals war in den 80er Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ein Generationenphänomen ist, dass diese Erfahrung halt heute noch anhält. So wie man sich die Hits aus den 80ern anhört, geht man dann noch in die Waldbühne, um die drei Fragezeichen zu sehen oder so, dass man halt zurück in diese heile Kindheitssituation katapultiert wird. Und ja, also es gibt vielleicht eine besondere Tradition des Hören und des Hörspiels im deutschsprachigen Raum, dass es möglich war, dass als Kinderhörspielmarkt sich so entwickeln konnte. Und heute gibt's ja diese Toni-Boxen, die in die gleiche Richtung gehen und auch eine deutsche Erfindung sind. Also ich würde sagen, es gibt da in Deutschland wahrscheinlich einfach eine große Tradition und Stärke.
Toni-Boxen, kurz zur Erklärung, vielleicht helfen Sie mal, es sind so kleine Boxen, da kann man dann so Figuren draufstellen und je nach Figur kommt dann ein unterschiedliches Hörspiel. Einfach zu bedienen für Kinder und gibt es in jedem größeren Supermarkt eigentlich schon mittlerweile, richtig?
Genau, und sie haben halt die Kassetten abgelöst, so, ne? Okay, weil jetzt mit den MP3-Files für Kindern es halt nicht so haptisch ist, nicht so schön anzufassen wie eine Kassette. Und jetzt gibt's halt die, aber die sind irre, also irre erfolgreich auch. Diese Tradition hält, glaube ich, an.
Und Serie ist ja aktueller denn je, Herr Filz. Ist es richtig? Also für das Podcast-Zeitalter, so hört man immer wieder aus Hörspielredaktionen, sind Serien doch eigentlich das allergeeignetste Erzählformat, richtig?
Ja, es gibt ja den Begriff Binge-Watching beim Fernsehen, dass man eben Serien in einem durchgucken kann, weil die Streaming-Dienste das möglich machen und man nicht jede Woche auf eine neue Folge warten muss. Und beim Hörspiel gibt es das halt genauso. Und ich glaube, das hat ein bisschen die Serien überhaupt erst hervorgebracht. Also wenn man jetzt doch den Vergleich zu Fernsehen ziehen will, dann stellt man fest, in den 70er Jahren, als man nur jede Woche auf eine neue Folge warten konnte, waren Serien in sich abgeschlossen. Das heißt, man hatte irgendwie 13 Folgen, das ist genau ein Vierteljahr, Vorabendserie, immer ein abgeschlossener Fall, kein großer Handlungsbogen, keine große übergreifende Dramaturgie. Und das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass Leute auch mal eine Folge verpasst haben. Jetzt bin ich ja zeitsouverän der Entscheider über das, was ich höre oder auch sehe. Und da Serien sind ja auch nichts anderes als in kleine Häppchen eingeteilte riesige Epen. Und da sind wir dann, glaube ich, schon wieder bei der Immersion, bei dem Hineinversinken, so wie Leute zunehmend sehr, sehr dicke Bücher lesen und die Bücher auch lesen, damit sie niemals aufhören. Das ist ja auch eine Lesehaltung, die relativ neu ist. So verhält sich das mit Serien auch. Und natürlich ist es auch für Hörspielmachende eine tolle Chance zu sagen, wow, jetzt kann ich endlich mal so ein Riesending in allen Verästelungen und Verzweigungen erzählen.
Herr Lampen, wie unterscheidet sich denn so eine Serienerzählung von einer, ich sag mal, gewöhnlicheren oder ein bisschen kürzeren Produktion in der Praxis?
Also nicht in der Dramaturgie, sondern in dem, was dann im Studio passiert.
Ja, im Studio auch, genau.
Man lernt sich noch intensiver kennen, als es sonst der Fall ist. In allen Facetten der Verzweiflung, der Liebe, des Hasses, der ich schmeiß hin, was ist das für ein Quark oder sonst was. Also ein Stundenstück nehmen wir in 3 Tagen auf und sind alle sehr diszipliniert. Das kann man jetzt hochrechnen auf die Serie, was das bedeutet. Ja. Das ist wunderbar. Also die Arbeit ist eh sehr intensiv und sehr genau und sehr präzise im Kennenlernen. Deswegen sind wir ja alle durch mehr Glasscheiben voneinander getrennt. Und das potenziert sich da nochmal.
Schauen wir doch nochmal ein bisschen auf Ihre Arbeit und zwar auch gerade so auf die technischen Veränderungen in den letzten Jahren. Das würde mich schon sehr interessieren. Sie haben wahrscheinlich noch das Tonbandgerät in der Praxis kennengelernt, dann irgendwann den Computer, Digitalisierung und heute haben wir es ja auch mit ganz neuen Techniken zu tun, wie zum Beispiel KI. Was hat sich verändert? Was wird sich verändern?
Also ich habe in der Tat noch das Tonband kennengelernt und werde nie vergessen, dass ich, als ich das erste Mal ein Hörspielstudio betreten habe, die Kollegin von der Technik die Aufnahmetaste abgeklebt hat, damit ich da keinen Quatsch mache und nicht das Falsche aufnehme. Das Zweite, was ich gelernt habe, war, nichts von dem, was hier rumsteht, ist für das deutsche Hörspiel erfunden worden und wir haben uns das alles gefügig gemacht. Also das, was heute ein Loop ist, hieß damals Schleife und das, was ein verschränktes Band oder diese absurd in den Studios hängenden Schleifen mit zerkratzter Magnetschicht, die dann wieder ganz besondere Effekte auslösten. Also, was ich sehr früh gelernt habe, ist, dass Technik nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt für Veränderungen und für Spielerei und Benutzen und auf ein ästhetisches Ziel hin verdrehen es. Und das hat sich dann durchgezogen durch die Digitalisierung, die auch nicht fürs deutsche Hörspiel gemacht ist bis heute. Und das wird sich auch mit KI durchziehen. Man hört hin und wieder jetzt schon computergenerierte Stimmen, es gibt computergenerierte Texte. Das ist am Anfang, da werden wir sehen, wie wir damit weiter und wie wir darauf reagieren, wie es unsere Wirklichkeit beschreibt. Und wir sind ja auch immer ein Effekt auf die Wirklichkeit drumherum. technisch verändert natürlich der Schritt von Mono zu Stereo in den 70er Jahren, neues Hörspiel, jetzt der Schritt endgültig von Stereo zu Binauralität, weil viel in ihr und auf Demand rezipiert wird. Das wird nochmal andere ästhetische Fragen an die Macher stellen als der Kunstkopf aus den alten Zeiten. Da passiert eine ganze Menge an verschiedenen Orten mit verschiedenen Dingen.
Nochmal zur KI, Herr Filz, wird das das Hörspiel revolutionieren oder die Produktion von Hörspielen?
Ich glaube eigentlich nicht. Also Uli Lampen hat das schon sehr richtig gesagt. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen, was wir damit machen. Und also natürlich kann KI jetzt schon komplette Hörspiele produzieren. Es kann ja auch komplette Filme produzieren. Wir können natürlich jetzt die Beine hochlegen und 5 Stichworte eingeben und sagen, mach da mal was draus.
Tja, warum machen Sie es nicht?
Ja, weil wir ja doch die Befürchtung, also erstens wollen wir natürlich nicht arbeitslos werden. Das ist ja ganz klar.
Ja, natürlich.
Und wir bilden uns natürlich ein, dass wir eine gewisse Kreativität haben, die doch im Moment noch von keiner KI zu toppen ist. Und wir bilden uns auch ein bisschen ein, dass es vielleicht doch bei der KI zu allerlei käme, was wir doch schon kennen.
Weil sie von dem gelernt hat, was wir schon gemacht haben. Mhm.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die aktuellen Debatten schauen, nämlich die Rundfunkreform und eben auch die Reform der Hörspielredaktion, die Sie, Herr Filz, ja auch mit angestoßen haben, wo es eben darum geht, dass die Hörspielredaktion der ARD mehr zusammenarbeiten, mehr kooperieren. Was ist davon zu erwarten? Worum geht es da? Wird am Ende am Hörspiel gekürzt?
Wenn man offen ist, muss man sagen, am Ende wird am Hörspiel gekürzt. Das heißt aber, ich muss es ein bisschen differenzierter sagen, es wird am Gesamtetat des ARD-Hörspiels, der, Klammer auf, einen Bruchteil von dem ist, was wir für Film und Fernsehen ausgeben, Klammer wieder zu, es wird sich am Gesamtetat überhaupt nichts ändern. Tatsächlich auch, weil die ARD erkannt hat, dass das Hörspiel eine sehr, sehr beliebte Veranstaltung ist. Aber wir werden mit Vergütungsbedingungen für Autoren und Autoren und für Regie, werden wir jedes einzelne Hörspiel einfach teurer ansetzen müssen. Und das führt dann am Ende dazu, dass wir weniger produzieren werden.
Ja. Die Macher und Macherinnen kriegen aber mehr am Schluss.
Wir haben im Moment ein sehr kompliziertes Vergütungssystem, was damit zusammenhängt, dass dieses Vergütungssystem aus Zeiten kommt, als jeder einzelne Sender für jeweils sein, ich sag mal, Territorium gesendet hat. Und dann hat man umgerechnet und gesagt, der saarländische Rundfunk, das ist ja echt ein kleines Territorium, das Saarland, also kriegen die Leute sehr wenig dort. Umgerechnet in Hörer. Der Südwesten ist ein großes Territorium, also kriegen die Leute mehr. Und ein Hörspiel, was hier unten im Südwesten lief, war ja im Nordosten nicht zu hören, weil die Ausstrahlung ja nur linear über UKW lief. So, und daraus hat sich ein Vergütungssystem ergeben, das Wiederholungen in einer Weise vergütet hat. Und Sie merken schon, es wird ungeheuer kompliziert. Und da wir nun aber davon ausgehen, jedes Hörspiel, das wir veröffentlichen, ist im Grunde auf einen Schlag in ganz Deutschland zu hören, nämlich online. Und da müssen wir jetzt den Leuten eine Grundvergütung verschaffen, die deutlich höher ist als die alte Grundvergütung, bei der wir immer so dabei gesagt haben, na ja, wir zahlen jetzt mal nicht so viel, aber wenn das noch beim Norddeutschen Rundfunk und beim Bayerischen Rundfunk wiederholt wird, dann kommst du da schon auf deinen Schnitt.
Nochmal zu den Hörspielreformplänen, Herr Lampen. Es gab ja einen offenen Brief von mehreren Verbänden, die, also letztes Jahr war das allerdings, die diese Reformpläne für die Hörspielredaktionen eben als ja, intransparent kritisiert hatten und eben gesagt haben, es soll nicht nur Klickzahlen zählen, sondern auch das Anspruchsvolle und Sperrige gefördert werden. Wie geht es Ihnen da bei dieser Debatte? Sollen wir das so stehen lassen?
War ein schönes Hörspielgeräusch.
Ja, also das können Sie so als das Schnauben des Pferdes, das draußen gerade seinen Hafer dann doch nicht gekriegt hat.
Naja, aber sehen Sie das künstlerische Wort in Gefahr, das Hörspiel?
Ich habe das Hörspiel oder die Hörspielredaktionen immer begriffen, man denkt ja oft in Analogien, weil man dann doch nicht so viel Hirnschmalz hat, dass einem jedes Mal was Neues einfällt. Ich habe es immer als Struktur von Staatstheatern begriffen. Also die Bayern hatten eine andere Ausrichtung als die Kollegen in Halle, die ein anderes Herkommen haben, als die Kollegen in Baden-Baden. Und als Reiseregisseur, der sich da herumgetrieben hat, konnte man aus diesem Selbstverständnis heraus dann jeweils auch anders arbeiten, auch wenn man immer der gleiche war. Und diese Vielfalt sehe ich primär eigentlich nicht bedroht, solange die Menschen, mit denen wir zu tun haben, Schauspieler, Regisseure, Techniker, Redakteure, solange wir uns auf ein Projekt in die Zukunft einigen. Und da sind die Bemühungen sehr stark unterwegs. Wenn man jetzt sagt, wir brauchen in der ganzen EBU nur eine einzige multinational aufgesetzte fiktionale Redaktion für alle Inhalte, dann wäre das sicherlich etwas, was mir Sorgen machen würde.
Herr Filz, vielleicht auch nochmal zum Schluss so ein Blick in die Zukunft der Hörspielredaktion. Also was erwarten Sie denn jetzt, worauf wir uns freuen können an Zauberei auf dem Sender? Was für Produktionen eben vielleicht auch durch diesen Reformprozess möglich sein werden? Also wo ist der Gewinn?
Ja, zunächst mal ist der Gewinn ja der, dass wir eine, so kompliziert und komisch theoretisch das klingt, dass wir eine virtuelle Gemeinschaftsredaktion sind. Das heißt, wir sitzen nicht an einem Ort, wir sind keine Zentralredaktion im Hörspiel, sondern wir sind in der ARD mit allen neuen Sendern weiterhin Hörspiel produzierend, jeweils an den Orten, wo bisher die Hörspiele produziert worden sind. Und das ist für mich schon mal eine sehr, sehr große Garantie dafür, dass das, was Uli Lampen gerade gesagt hat, auch erhalten bleibt. Das heißt, dass jeder Sender seinen bestimmten, ich sag's mal, Ton mit einbringen kann. Und ich glaube, das ist für das föderale System, was sich ja letztlich eben auch im Hörspiel niederschlägt, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Und davon erwarte ich mir tatsächlich, es geht ja da auch um Koordinierung, es geht ja auch um so simple Sachen, dass nicht 5 Sender an einem ähnlichen Krimi zugleich arbeiten, der dann gleichzeitig publiziert wird. Also es geht auch um strukturelle und organisatorische Dinge. Und da, glaube ich, werden wir einfach dadurch, dass wir das ein bisschen besser koordiniert kriegen, bei gleichzeitig vielen Leuten, die etwas einbringen, da glaube ich, werden wir eine ganz schön vielfältige Hörspiellandschaft weiterhin haben.
Und das, was ich mir davon, wenn ich da reingrätschen darf, dringend verspreche, okay, ist die Konzentration in der Distribution. Weil natürlich eine virtuelle Zentralredaktion anders auftreten und distribuieren kann als 9-mal je einzeln, schlicht und ergreifend von der gebündelten Kraft und Aufmerksamkeit.
Ja, und wir haben, das muss ich ja an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir haben, seit wir ein sozusagen Gesamtmedium haben wie die ARD Audiothek, haben wir für die einzelnen Hörerinnen und Hörer ein Angebot, das nie so groß war. Denn früher war man ja auf sein Sendegebiet beschränkt. Da hat man 4-mal im Monat einen Krimi bekommen. 2 davon waren Übernahmen und Wiederholungen anderer Sender. Jetzt habe ich ein Riesenprogramm in der ARD Audiothek. Und insofern, also, ja, mir fehlen die Worte vor Begeisterung.
Ja, aber vielleicht haben Sie noch mal ganz zum Schluss noch mal 1-2 Worte dazu, was in diesem Riesenwald an Mediathek Sie vielleicht einfach zum wieder reinkommen, zum Hören, Hörstoff für den Herbst, jetzt für die ARD Hörspieltage eben empfehlen können. 1-2 Stücke zum Schluss.
Oh, da bin ich total nicht drauf vorbereitet.
Oh je. Na, es gibt doch von der ARD diese ganz tolle Aktion 100 Stücke 100 Jahre. Man kann also sich 100 Jahre Hörspiel durchhören und da findet sich, glaube ich, für jeden was.
Anja Mauruschatz, Sie sind meine Rettung, natürlich.
Sehr schön.
Absolut. Und es ist ganz, ganz schön von Jörg Albrecht und Nora Gomringer kuratiert. Das heißt, wir haben nicht nur die Hörspiele, die 100 aus 100 Jahren, sondern wir haben vorher immer auch ein bisschen Dialog mit den beiden, die Hörspiele gehört haben. Dazu einiges aus heutiger Perspektive sagen, das ist wirklich ein spannendes, interessantes und ein ungeheuer querbeetiges Programm.
Und es ist ein Podcast.
Stimmt. Viel Hörstoff also für die Zukunft. Das war das Forum Kino im Ohr. 100 Jahre Hörspiel. Ich bedanke mich bei den Gästen Ulrich Lampen, freischaffender Hörspielregisseur, Anja Mauruschat, Medienwissenschaftlerin und Journalistin, Walter Filz, Leiter der Redaktion Hörspiel und Feature SWR. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.